Welle 96.6. Ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast hier im Studio jetzt Bianca, Alex und Justin. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Morgen.
Hallo.
Hallo.
Euch verbindet, dass ihr Bewohnerinnen und Bewohner seid aus Tübinger Wohnprojekten, und euch verbindet einen gewissen Ärger über eine Umfrage, die OB Boris Palmer angeregt hat zum Sicherheitsgefühl in Tübingen. Diese Befragung zum Sicherheitsgefühl, was ist da genau gelaufen? Und dann kommen wir im Laufe der Sendung ja dann noch zu euren einzelnen Kritikpunkten.
Ja, also sozusagen der Aufhänger der Geschichte heute ist, dass Oberbürgermeister Boris Palmer Anfang des Jahres, also im Januar und Februar, eine Umfrage durchgeführt hat. Da wurden, glaube ich, um die 1000 Tübinger Haushalte angeschrieben, zufällig. Und die Umfrage richtete sich an oder hat sich mit dem Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger beschäftigt. Und die Form der Umfrage, darüber sind wir gestolpert und haben es zum Anlass genommen, da einen Gegenbrief zu schreiben, eine Stellungnahme dazu, weil wir die Form der Umfrage und auch die Verwendung der Umfrage sehr unangemessen finden.
Vor allem finden wir relativ unangemessen daran, dass aus einer solchen Umfrage eben auch politische Konsequenzen gezogen werden können. Und in dem Moment, in dem wir die Form der Umfrage für nicht haltbar halten, ist eben auch die Frage, ob man daraus überhaupt politische Konsequenzen ziehen kann und darf.
Ja, wir sind sogar der Meinung, dass diese Umfrage einfach nur ein Instrument ist von Boris Palmer, das dazu benutzt werden soll, um bestimmte Überwachungsmaßnahmen hier in Tübingen einzuführen. Also da ist ja auch eine ganz konkrete Frage, wo eben gefragt wird, naja, welche Maßnahmen man denn befürworten würde, um das Sicherheitsgefühl zu verbessern. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeiten Videoüberwachung, mehr Polizei, Alkoholkonsumverbote, und das lehnen wir alles ab. Gerade wir als BewohnerInnen der Wohnprojekte sehen das natürlich auch nochmal besonders kritisch, weil wir waren ja vor 2 Jahren selbst von Videoüberwachung betroffen im Juli 2016. Die Schellingstraße 6 und die Ludwigstraße 15. Und ja, wir sehen das sehr, sehr kritisch, und wir möchten nicht überwacht werden. Wir möchten nicht mehr Videokameras, wir möchten nicht mehr Polizei.
Wenn ihr euch jetzt das Sicherheitsszenario anguckt, wie erklärt ihr euch auch die Entstehung dieser Umfrage von Boris Palmer? Würdet ihr ihm wirklich gleich unterstellen, dass er diese politischen Maßnahmen im Hinterkopf hatte, oder ist es auch so ein bisschen ein Trend, eine Art von Mode, darüber zu sprechen und das als Aufhänger für andere Sachen zu nehmen, oder vielleicht sogar eine berechtigte Sorge?
Sowohl als auch. Also ich denke schon, dass er politische Konsequenzen im Hinterkopf dafür hat, denn ansonsten fände ich es für unsinnig, wenn die direkte Frage dazu im Interview stehen würde. Und er hat sich eben auch in anderen Interviews schon über politische Konsequenzen wie mehr Videokameras oder auch eben Beleuchtung ausgesprochen, auf verschiedenen Internetportalen auch. Gleichzeitig aber würde ich es schon auch als, ich würde jetzt Trend sagen, sehen, insofern, dass eben durch die stärkere Social-Media-Frequentierung von Menschen, dass das einfach ein aktuelleres Thema ist. Also ich glaube nicht, dass sich da irgendwas insofern verändert hat, aber dass es in den Köpfen der Menschen stärker vertreten ist und eben aus diesem Anlass heraus diese Umfrage auch entstand.
Und könnt ihr das in der Form auch nachvollziehen?
Ich persönlich jetzt nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich unsicherer fühlen muss in den letzten Jahren. Also für mich hat sich da nichts verändert.
Also mir geht es auch so, dass ich mich hier in Tübingen sehr sicher fühle. Wenn ich mich unsicher fühle, dann eben gerade deswegen, weil ich meine Vorhänge zuziehen muss, weil ich damit rechnen muss, dass vielleicht eine Videokamera in mein Zimmer rein filmt. Ja, das ist natürlich sehr unangenehm, und da fühle ich mich dann unsicher. Deswegen möchten wir eben keine Videoüberwachung, also weder auf öffentlichen Plätzen noch als Überwachungsmaßnahme gegen linke Projekte.
Wie ist dein Sicherheitsgefühl, Justin?
Also in Tübingen sehr gut auf jeden Fall. Ja. Wenn ich durch die Straßen laufe, dann habe ich selten, da schaue ich mich selten um. Also das, ich bin mir eigentlich auch bewusst, dass ich wahrscheinlich in einem demografischen Spektrum bin, in der das Sicherheitsgefühl insgesamt sicherlich besser ist. Aber ich denke, nichtsdestotrotz kann man sagen, dass die Umfrage halt sehr suggestiv formuliert ist. Also die selbst wenn es quasi ein Problem gibt, dass die Thüringer Bürgerinnen und Bürger, dass das Sicherheitsgefühl schlechter geworden ist über die Zeit, dann liefert diese Umfrage sicherlich keine Indizien dafür, sondern ist einfach insgesamt haltlos. Also wenn man sich die Umfrage anschaut, also wir haben die dann auch auf Nachfrage von der Stadt bekommen, dann fängt die zum Beispiel gleich mal mit so einer Frage an, die so eine bedrohliche Situation schildert. Die Frage ist, wie sicher fühlen Sie sich in Tübingen, wenn Sie bei Dunkelheit in der Stadt unterwegs sind? Ja, das würde man wahrscheinlich Priming nennen in der Psychologie. Also das liefert gleich so einen bedrohlichen Kontext und liefert damit das Setting für die nachfolgenden Fragen, die deutlich abstrakter sind insgesamt. Also da gibt es so Fragen wie, wie hat sich Ihr Sicherheitsgefühl in den letzten Jahren verändert? Hm? Könnte man auch hinterfragen, ist das jetzt so eine schlaue Frage? Also wahrscheinlich werden sich die meisten Menschen unsicherer fühlen als in ihrer Jugend zum Beispiel. Also auch die Frage nach den letzten Jahren ist ja sehr, kann ja sehr unterschiedlich aufgefasst werden. Bei mir heißen die letzten Jahre die letzten 2 Jahre, weil ich bin seit 3 Jahren in Tübingen. Für Menschen, die schon sehr lange in Tübingen wohnen, sind es vielleicht die letzten Jahrzehnte. Da sind die individuellen Erinnerungen nicht besonders gut belastbar, würde ich sagen. Also die halte ich auch eher für unangebracht, in der Frage nach dem Sicherheitsgefühl zu fragen, wie war dein Sicherheitsgefühl vor 20 Jahren? Das ist, glaube ich, schwer einzuschätzen für die meisten.
Und was ist das Bedrohungsszenario der Einstiegsfrage? Was genau ist das? Ist das Dunkelheit, reicht da Dunkelheit schon um so quasi ein Angstgefühl?
Das Problem ist, glaube ich, vor allem, dass eben Sicherheit und Sicherheitsgefühl hier ganz stark mit dem Gegensatzpunkt Kriminalität verbunden wird. Und das wurde auch schon eben im Tagblatt eben angemerkt von entweder Leserbrief oder Artikel, dass eben Sicherheit ja auch eine finanzielle Sicherheit sein kann. Sicherheit, wie bewege ich mich durch den Alltag, kann ich als Rollstuhlfahrer sicher irgendwo hinfahren. Das sind alles Punkte, die zur Sicherheit gehören. Und hier wird ganz klar gesagt, Sicherheit bezieht sich in dieser Umfrage nur auf zum Beispiel Überfälle oder eben vermehrt bei weiblich gelesenen Personen auf sexualisierte Übergriffe. Und nicht auf andere Punkte, die eben auch sehr stark auf mein Sicherheitsgefühl und eben auch vielleicht einfach auf mein Selbstbewusstsein Auswirkungen haben können und wie entspannt bin ich gerade in meinem Leben. Und das führt da eben auch dazu, wie sicher bewege ich mich auch bei Dunkelheit durch die Stadt. Und hier ist eben auf einen ganz, ganz minimalen Aspekt von Sicherheit reduziert, den wir für zu kurz gegriffen halten und eben auch sofort ein Setting aufbaut, das sich dann gedanklich durch die restliche Umfrage führt.
Also eher eine Kriminalitätsumfrage als eine Sicherheitsumfrage fast schon.
Ja, exakt. Ja.
Wie geht's dann weiter?
Ja, richtig lustig wird's dann eigentlich erst ab der dritten Frage, also bei uns bei der zweiten Frage noch um das eigene Sicherheitsgefühl in den letzten Jahren geht's dann darum, um das Sicherheitsgefühl anderer Menschen in Tübingen, was man denn darüber denkt. Also spätestens da merkt man dann ja irgendwie, also was ist denn das überhaupt für eine Frage, ne? Also wäre es nicht sinnvoller, irgendwie die Leute dann selbst zu fragen, weil es ist irgendwie logisch, wenn man sich überlegt, naja, das Sicherheitsgefühl anderer Menschen, wenn man sich so auf der Straße unterhält, also man hört ja selten irgendwie, dass ein Gespräch irgendwie damit anfängt, dass man sagt, na, also ich fühle mich irgendwie viel sicherer zurzeit, ne? Also gesprochen wird eben über gefühlte Unsicherheit oder über irgendwelche problematischen Fälle, über Überfälle, über spannende Dinge, nicht darüber, wie, also wenn es alles gut ist, da spricht man ja nicht drüber. Und dadurch ist es ja auch schon so, dass man gefühlt das Gefühl hat, dass die Menschen um einen rum sich dann, wenn das einem auch von den Medien, vom eigenen Oberbürgermeister immer wieder gesagt wird, dass die sich natürlich auch unsicherer fühlen oder dass man zumindest das Gefühl hat, sie würden sich unsicherer fühlen, obwohl sie es vielleicht gar nicht tun. Das erklärt dann auch, warum bei der dritten Frage auch nochmal, also es so war, dass deutlich unsicherer öfter angekreuzt wurde als bei der zweiten Frage, wo es noch um das eigene Gefühl ging. Also das ist ja auch sehr interessant, dass bei dieser ganzen Gefühlsduselei, aus der dann nachher irgendwelche Grundrechte abgebaut werden, dass da dann auch noch um das Gefühl, was man für ein Gefühl hat, was die anderen Menschen für ein Gefühl haben. Also was ist denn das überhaupt für eine Frage, für eine seriöse Umfrage?
Also wirklich Gefühlsduselei sozusagen, ja. Und was, also das Ergebnis war, dass bei diesen Fremdgefühlen, Fremdschämen höher, deutlich höhere Werte waren für Unsicherheit.
Menschen waren eher der Meinung, dass ihre Mitmenschen sich unsicherer fühlen als sie selber, sozusagen. Ja. Also da, man konnte da so zwischen 1 und 7 Punkten vergeben, also auf so einer Skala sozusagen einschätzen. Und da waren die Werte nochmal schlechter als bei dem eigenen Sicherheitsgefühl.
Wer hat die Fragen denn sich eigentlich überlegt? Hat die?
Also nach dem, was wir wissen, Boris Palmer tatsächlich. Also die Person, die Umfrage scheint ziemlich direkt von seiner Person auszugehen. Ausgewertet wurde sie dann von einer Sozialwissenschaftlerin, glaube ich.
Ja, die Frau Haverkamp, die wir nicht persönlich kennen, von der wir aber dann auch mitbekommen haben, dass sie, wie wir das gehört haben, auch der Meinung war, dass das gewissen qualitativen Standards nicht ausreicht, diese Umfrage.
Genau, die wurde auch von der Stadtverwaltung ausgewertet und von der Frau Haverkamp. Allerdings war das auch noch etwas seltsam zu lesen, weil man eben die Auswertungsbögen hatte, dann hatte man noch eine andere Mail und man hatte eben verschiedene Auswertungen mit verschiedenen Zahlen. Das war am Anfang ein wenig seltsam. Es kam dann daraus eben, dass eins dieser Auswertungsprogramme mit einer Frage nicht zurechtkam, wo Mehrfachnennungen möglich waren. Und deswegen kam es zu verschiedensten Zahlen und am Anfang waren wir uns deswegen auch eigentlich unsicher, was hier die richtigen Zahlen sind. Ich glaube jetzt, also am Schluss haben wir sie dann alle richtig bekommen. Aber eben auch von der Frau Haverkamp, eine Wissenschaftlerin, kam dann die Aussage, dass sie zwar die Auswertung macht, aber die Auswertung und die Fragestellung für nicht repräsentativ hält.
Und warum hat niemand schon bei der Fragestellung vielleicht wissenschaftliche Beratung angefordert?
Das wissen wir auch nicht genau. Da wäre sicherlich sinnvoll gewesen, eben Menschen zu fragen, die schon viel Erfahrungen mit qualitativen und quantitativen Datenerhebungen haben. Und in dieser Umfrage erweckt es nicht den Anschein, dass hier sehr viel Wissen darüber vorhanden war.
Ja, wenn ich richtig informiert bin, hat Boris Palmer selber über die Umfrage gesagt, dass sie nicht wissenschaftlichen Kriterien standhalten muss oder soll. Er hat das unter anderem mit dem Budget begründet, also es war relativ wenig Geld für die Durchführung vorgesehen. Und hat eben durchaus auch betont, dass die wissenschaftliche Verwertbarkeit der Umfrage nicht vorhanden ist. Aber dennoch wird die Umfrage natürlich benutzt. Also er selber führt sie an und die Umfrage hat einfach eine gewisse Öffentlichkeit erreicht und damit auch die Ergebnisse der Umfrage. Und dadurch wird es muss sich nicht mal jemand explizit auf die Ergebnisse der Umfrage berufen. Allein schon, wenn das Tagblatt über die Umfrage berichtet und die Ergebnisse anführt, kann damit Politik gemacht werden. Das ist das Problem daran. Also man kann nicht sagen, diese Umfrage ist nur mal so ins Blaue hineingefragt und steht im luftleeren Raum, sondern die hat ganz real natürlich Konsequenzen, auch wenn es vielleicht eine anderes Gewicht hat als jetzt ein wissenschaftlich durchgeführtes Gutachten, wo man noch mal mehr drauf geben kann.
Noch weitere Punkte in dem Fragebogen. Ich finde es ja eigentlich ganz interessant, das Frage für Frage auch durchzumachen hier jetzt.
Ja, wir können mal weitermachen. Also es gibt glaube ich, insgesamt 7 Fragen. Ja, also eine interessante Frage ist die letzte. Also es wurde erhoben, wie in welcher Altersgruppe die Beteiligten sind. Also es gab 4 Antwortmöglichkeiten. Und ich sag mal, unser Verdacht ist, dass die Befürwortung von Videoüberwachung und Schlechtigkeit des eigentlichen Sicherheitsgefühls deutlich höher ist bei Menschen, die zum Beispiel im Spektrum 40 bis 65 oder 66 Jahre und älter sind. Tatsächlich können wir das aber nicht nachprüfen, weil die in den Ergebnissen der Umfrage das Alter keine Rolle mehr spielt. Also es wird nicht mehr danach aufgeschlüsselt, in welcher Altersgruppe Menschen wie geurteilt haben. Also das heißt, auch in der Auswertung der Umfrage ist ganz klar eine, wie wir sagen, durch Weglassung wird da auch manipuliert. So, also wenn die Daten vorliegen, dann kann man die auch zeigen, kann man die in der Umfrage zeigen. Was zum Beispiel auch erhoben wurde, ist das Geschlecht. Also man hatte 2 Optionen anzukreuzen, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt und das Geschlecht wurde wiederum in der Umfrage gezeigt. Also das heißt, die die Granularität lag schon da. Also es wurde genug Raum gegeben, um etwas feiner auf die Daten einzugehen, aber das Alter wurde eben ausgespart.
Darüber sind wir eben gestolpert, als wir die Umfrage und die Auswertung uns angeguckt haben. Und dann ist uns aufgefallen, dass zwar sowohl nach Alter als auch nach Geschlecht gefragt wurde, aber in der Auswertung auf einmal nur noch das Geschlecht auftauchte und das Alter scheint ja keine Rolle mehr zu spielen. Und dann haben wir uns eben mal die Tübinger Bevölkerungsstatistik angeschaut und sind eben dann dazu gekommen, dass entweder war das Alter auf einmal nicht mehr interessant oder es wurde selbst bemerkt, dass eben das Alter zu einer Verzerrung der Studie führt, ziemlich sicher sogar. Und zwar einfach, weil verschiedene Bevölkerungsgruppen in der Umfrage verschieden repräsentiert sind. Und zum Beispiel ist die Gruppe der 40- bis 65-Jährigen in der Umfrage stark überrepräsentiert. Das liegt zum einen schon mal daran, dass mehr angeschrieben wurden, also prozentual, als tatsächlich in Tübingen wohnen. Aber eben auch noch die Rücklaufquote hinzukommt. Und da kommt man in dieser Altersgruppe eben dazu, dass die in der Tübinger Bevölkerung ein starkes Viertel ausmachen, aber in der Auswertung dann auf einmal 44% ausmachen und eben dadurch vor allem die jüngeren Altersgruppen unterrepräsentiert sind. Und das verzerrt natürlich eine solche Studie sehr, sehr stark. Zum einen eben, weil hier ein anderes Sicherheitsgefühl aufgespannt wird in den Jahren. Also es wird ja nach den Jahren gefragt, wie sich das verändert hat. Und in der Gruppe von den 40- bis 65-Jährigen kommt dann eine ganz andere Jahresspanne auf als bei einem 18-Jährigen zum Beispiel. Und eben auch, wie man zu mehr Polizei oder mehr Videoüberwachung steht.
Da unterstellt ihr oder nehmt ihr an, dass die Älteren da leichter dafür zu haben sind?
Da gibt es eine Studie von der Uni Düsseldorf, die wir auch zitiert haben in unserem Text. Und da geht eben ganz klar daraus hervor, dass gerade in der Gruppe der über 40-Jährigen die Skepsis gegenüber Videoüberwachung deutlich geringer ist, dass die Befürwortung von Videoüberwachung dementsprechend auch größer ist und dass die Jüngeren dem viel kritischer gegenüberstehen als die Älteren. Und genau da ist es ja dann vor allem in einer jungen Stadt wie Tübingen dann auch krass, dass dann die 16- bis 25-Jährigen nur noch mit gerade mal 10% in dieser Umfrage letztendlich repräsentiert sind, wenn man die Rücklaufquoten dann eben noch mit einberechnet. Das ist ja also fast nichts. Und wenn man durch Tübingen läuft, sieht man, hey, die 16- bis 25-Jährigen, die machen mehr als 10% aus. Und das sagt auch die Statistik. Und all die jungen Leute werden da eben nicht repräsentiert und werden nicht gefragt, aber ihnen wird gleichzeitig vorgegaukelt, ja, man würde sie fragen. Und das finden wir skandalös.
Also eine Umfrage, die von Verzerrungen auch lebt und nicht so ein repräsentatives Bild liefert, wie es sein könnte, oder welche Konsequenzen zieht ihr jetzt eigentlich nochmal auch aus dieser Sache?
Naja, also erstmal als konkrete Handlung haben wir eben diesen Text veröffentlicht. Der wurde von mittlerweile 7 Tübinger Wohnprojekten unterzeichnet. Und jetzt für mich persönlich habe ich ja, mir angewöhnt, vermehrt darauf zu achten, was so zum Thema Überwachung oder Videoüberwachung in Tübingen passiert, also was so diskutiert wird, weil ich das Gefühl habe, dass das eine Vorbereitung ist für eine Agenda. Also Boris Palmer ist nachweislich für mehr Videoüberwachung in Tübingen und das könnte so ein erster Schritt sein, um eben die Videoüberwachung auszubauen. Die Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen, darum geht es hier. Genau, also ich würde sagen, eine Konsequenz, die man daraus ziehen könnte, ist irgendwie alarmiert zu sein und da vermehrtes Augenmerk drauf zu legen.
Eine Konsequenz, die man daraus zieht, ist auf jeden Fall auch, eine breitere öffentliche Diskussion darüber anzustacheln, auch in Bezug auf Stadtverwaltung, eben weil dort Entscheidungsträger sitzen und die, wenn sie diese Studie vorliegen haben, aber keine Kritik daran vorliegen haben, eben dann Entscheidungen auf Basis von falschen Fakten, kann man sagen, die treffen und eben in dem Moment, wo eine Diskussion darüber angestoßen wurde, eben auch andere Entscheidungen getroffen werden.
Für dich,
ja. Und ich denke, was man auch sagen kann, also Aufgrund der Verzerrung und der suggestiven Form der Umfrage würde ich schon davon ausgehen, dass anders als in den Ergebnissen dargestellt, die Mehrheit der Tübingerinnen und Tübinger keine Videoüberwachung möchte. Also das war für mich so ein Kernpunkt unseres Textes auch, dass das einfach nicht der Fall ist. Also die Umfrage scheint zu zeigen, also dass eine wirklich Mehrheit für mehr Videoüberwachung gestimmt hat, aber dem ist nicht so, würde ich sagen. Also so interpretiere ich auf jeden Fall die Analyse der Umfrage.
Konsequenz, also daraus ist auch in der Tübinger Bevölkerung mehr Widerstand gegen mögliche Videoüberwachungen zu starten.
Wie seid ihr vorgegangen jetzt mit eurer, wie habt ihr euch so als Gruppe gefunden, die diesen Text verfasst hat und diese quasi Gegenanalyse ja auch betrieben?
Das Ganze fing an, nachdem ja im Juli 2016 die Ludwigstraße 15 und die Schellingstraße 6 videoüberwacht wurden, dass wir uns dann nochmal Leute zusammengesetzt haben und daraus sind eben verschiedene Bekanntschaften nochmal stärker entstanden und dann haben wir diese Studie gesehen und gedacht, okay, das können wir so nicht stehen lassen, jetzt setzen wir uns zusammen und schreiben da einen Text dagegen.
Synergieeffekte auch dann daraus? Was habt ihr so quasi jetzt auch an Gemeinsamkeiten entdeckt oder auch bemerkt bei diesem Gruppenprozess?
Naja, also erstmal bin ich irgendwie, froh wäre das falsche Wort, aber irgendwie schätze ich, dass es irgendwie durch einen anderen Anlass hat sich irgendwie diese Gruppe gefunden. So, das finde ich irgendwie schon mal ziemlich gut, dass durch die Krise gibt es da jetzt irgendwie eine Entität, eine Institution wäre vielleicht schon zu weit gegriffen, aber eine Gruppe, die jetzt aktiv wird und finde es irgendwie schön, wenn daraus dann auch quasi politische Einflussnahme stattfindet auf andere Bereiche, die jetzt nicht unbedingt mit dem Skandal um die Videoüberwachung der Wohnprojekte direkt zu tun hat, aber natürlich thematisch total verwandt ist. Finde ich schon mal gut. Und ich bin auch optimistisch, dass aus der Konstellation vielleicht noch mehr wird. Also, genau.
Was da draus werden kann und wie das aussehen kann und auch noch mehr zum Thema Sicherheit gibt es nach der nächsten Musik mit Bianca, Alex und Justin von den Tübinger Wohnprojekten. Ihr seid jetzt Lu 15 und Wilhelma, aber eben 6 Wohnprojekte sind damit solidarisch. 7.
7 mittlerweile sogar.
Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast Bianca, Alex und Justin aus den Tübinger Wohnprojekten. Wir sprechen über die Analyse und die Kritik an der Umfrage zum Sicherheitsgefühl von Boris Palmer. Die 7 Fragen liefern ein verzerrtes Bild eurer Ansicht und man darf eigentlich nicht mit denen arbeiten, oder? Ne? Ist doch auch eine Konsequenz, eigentlich müsste das verschwinden, oder? Oder was? Wie kann man das jetzt wieder, wenn das jetzt einmal in der Welt ist, wie kann man das wieder zurückdrängen, oder?
Ja, zurückdrängen geht wahrscheinlich schlecht, die Öffentlichkeit ist irgendwie da. Ich glaube, bei dem fortgeschrittenen Stand, wie weit es schon die Kreise gezogen hat, ist es vor allem wichtig, eine Gegenöffentlichkeit zu setzen eben. Also, es ist irgendwie passiert, es wurde publiziert, unter anderem das Tagblatt hat darüber berichtet. Also müssen wir irgendwie dagegenhalten und Widerspruch aussprechen dagegen.
Ich denke auch, dass es schwierig sein wird, das wieder einfach in irgendwelchen tiefen Schubladen verschwinden zu lassen. Aber ich denke mal, dass man es als guten Anlass dazu nehmen kann, eben auch die Leute dazu anzuregen, eine Studie nicht einfach für die bare Münze zu nehmen und das ist eine Zahl, das ist Fakt, sondern sich eben auch hinter dieser Zahl zu überlegen, wie ist diese Zahl überhaupt zustande gekommen? Gab es irgendwelche Verzerrungen? Wie wurden die Fragen gestellt? Sich eben Studien mehr zu hinterfragen und nicht einfach für bare Münze zu nehmen.
Welche Reaktionen habt ihr bisher bekommen auf die Studie? Gab es da schon Anfragen oder sonstigen Zuspruch?
Also tatsächlich weiß ich von einem weiteren Wohnprojekt, was jetzt in ihrer Hausversammlung über den Text sprechen möchte und eventuell auch noch zu den Unterzeichnenden dazukommt. Genau, und insgesamt würde ich sagen, spricht das schon mal eine deutliche Sprache, dass wir so einen breiten Konsens gefunden haben. Also, dass überhaupt 7 Wohnprojekte ihren Namen unter den Text setzen, zeigt mir schon mal, dass wir so eine gewisse Resonanz bekommen dadurch. Also hätte ja auch umgekehrt sein können.
Und man merkt auch als Resonanz, dass eben das Tagblatt zum Beispiel noch eine weitere Studie von Studierenden veröffentlicht hat und eben einen kleinen Pressetext noch in diesen Text mit reingesetzt hat, sodass es auch von der Zeitung so wahrgenommen wird, dass da auf jeden Fall noch eine breitere Öffentlichkeit, eine breitere Bevölkerung Interesse daran haben könnte.
Die Diskussion ist noch nicht fertig und wird weitergehen und mit der Kritik, mit der substanziellen Kritik von euch ja auch. Ihr hattet noch mal eine Frage, die wir bisher noch nicht besprochen hatten, ja, wo ihr noch mal drauf eingehen wolltet, auf die konkreten Maßnahmen, glaube ich, die man ankreuzen konnte.
Ja, das ist so sozusagen die Kernfrage der Umfrage und eigentlich auch die letzte inhaltliche Frage zum Sicherheitsgefühl. Wir hatten sie eben schon mal grob gestriffen, also da stellt sozusagen Boris Palmer seine vier Optionen der Bürgerinnen, dem Bürger, liegt ja so da. Was hätten Sie denn gerne? Also die Frage ist, welche der folgenden Maßnahmen würden Sie befürworten, um das Sicherheitsgefühl in der Stadt zu verbessern? Und er stellt da vier Optionen in Aussicht, wo wir bei dreien Belege gefunden haben, dass er zumindest nachweislich nicht dagegen ist und teilweise auch sich schon dafür ausgesprochen hat. Also die Optionen waren mehr Videoüberwachung an öffentlichen Orten, mehr Polizei auf der Straße, Alkoholkonsumverbote auf öffentlichen Plätzen und als vierte Option die bessere Ausleuchtung von Gehwegen, also die bessere Straßenbeleuchtung. Wobei wir die vierte Option eher so als Feigenblatt noch aufgefasst haben, so als vierte Option. Es ist nachweislich, nicht erwähnt, dass es auch die Möglichkeit gibt, keine der vier Fragen anzukreuzen. Es wird nur darauf hingewiesen, dass man auch mehrere ankreuzen kann. Also Boris Palmer hätte nichts dagegen, wenn Leute sich gleich mehrere Dinge seines Aktionspaketes wünschen. Dementsprechend haben auch, ich glaube, nur 0,5 der Befragten überhaupt nichts angekreuzt. Also das wäre auch wieder so eine Gelegenheit, wo sich zeigt, wie suggestiv diese Umfrage eigentlich formuliert ist.
Nach wissenschaftlichem Standard hätte man darauf hinweisen müssen, auch, dass man nichts ankreuzen muss.
Genau, und um überhaupt mal so in die Bevölkerung reinzuspüren, wäre es vielleicht auch nett gewesen, so eine sonstige Antwort zu bekommen, also wo man selber eintragen kann, welche Maßnahmen man selber befürworten würde. Was würde gefühlt das eigene Sicherheitsgefühl verbessern? Wäre vielleicht auch mal interessant gewesen, aber das wurde nicht gefragt.
Es wird einfach als Tatsache dargestellt, dass beispielsweise mehr Videoüberwachung, wir nehmen jetzt vor allem das Thema immer raus, weil es eben für uns als Tübinger Wohnprojekte so aktuell ist, dass mehr Videoüberwachung auch ein besseres Sicherheitsgefühl erzeugen würde. Das wird einfach als Tatsache dargestellt. Und ich glaube eben nicht, dass es der Fall ist, dass mehr Videoüberwachung zu mehr Sicherheitsgefühl führt, weil eben gerade Menschen, die schon sogar nach geltendem Recht illegal videoüberwacht wurden, sich mit einer Videokamera kein Fall sicherer fühlen. Und es suggeriert auch, wenn überall Videokameras hängen, als würde es hier eine hohe Kriminalitätsstatistik geben, also eine hohe Kriminalitätsrate. Und das verunsichert mich mehr. Also wenn ich auf einem öffentlichen Platz bin und ich sehe überall Videokameras, dann muss ich ja davon ausgehen, dass die notwendig sind. Ansonsten würde ich sofort überfallen werden. Ich fühle mich danach unsicherer. Und wenn keine Videokameras hängen, fühle ich persönlich mich sicherer, sodass eben einfach diese Tatsache, Videokameras gleich mehr Sicherheitsgefühl, nicht für alle Menschen zutrifft. Mag sein, dass es für welche zutrifft, aber eben nicht für alle.
Ja, dazu kommt ja noch, dass Videokameras an sich die Sicherheit auch nicht wirklich verbessern, gerade auf öffentlichen Plätzen. Also es führt ja eher zu einer Verlagerung von Kriminalität. Und selbst wenn Kriminalität oder ein sexueller Übergriff im Radius von so einer Videokamera stattfindet, dann wird das ja dadurch nicht verhindert. Es wird vielleicht dann leichter, das aufzuklären, aber die Kriminalität wird dadurch ja nicht verhindert. Und vielmehr ist es gefährlich, dass man diese Instrumente eben auch einsetzen kann, um repressiv gegen politisch unliebsame Bevölkerungsteile vorzugehen.
Warum zählen da die Wohnprojekte eigentlich dazu? Warum gab es, was war der Grund, um da jetzt mal wieder drauf einzugehen? Weil das ist ja auch eure reale Geschichte, dass diese Kameras auf die Lu 15 gerichtet waren, dass die auch auf die Schellingstraße gerichtet waren. Was für ein Hintergrund könnt ihr uns darüber sagen?
Also der konkrete Tatbestand war, dass an der Steinlach kurz davor zwei Autos gebrannt haben. Und eben die Staatsanwaltschaft das in Bezug auf die damalig stattfindende Räumung der Riga 94 in Berlin gezogen hat und damit sofort die Konsequenz daraus gezogen hat, dass es anscheinend linksgerichtete AktivistInnen sein müssten. Und da man keine Ahnung hatte, in welche Richtung man sonst ermitteln wollte, hat man sich mal überlegt, okay, das sind Wohnprojekte, die wo sind in der Nähe, das Steinlach, da könnte man ja mal einfach eine Videokamera aufhängen. Das ist eben einfach auch gesetzlich nicht fundiert, dass man das machen darf.
Also das finde ich auch super interessant, dass sich der Staat da, also ich habe nichts anderes von ihm erwartet sozusagen, ne? Aber dass der Staat sich da auch nicht mal an seine eigenen Regeln hält, die er sich selbst setzt, seine eigenen Gesetze, weil eigentlich ist es vorgesehen, dass die Bewohner und Bewohnerinnen von so einem Projekt, was überwacht wird, nachträglich darüber informiert werden, was überhaupt nicht passiert ist, sondern erst nachdem wir wirklich ganz lange nachgebohrt wurden. Und es wurde mehrmals gesagt, auch noch über ein Jahr später, die Ludwigstraße 15 wurde nicht überwacht, nur die Schellingstraße 6, wo es aufgeflogen ist, weil ein Nachbar sich dann, bei dem die Polizei gefragt hat, ob sie dort eine Videoüberwachung, eine Videokamera aufstellen darf, um die Schellingstraße zu überwachen, weil er dann eben den Mut hatte, Nein zu sagen und sich bei den Leuten aus der Schellingstraße gemeldet hat. Und dadurch ist es überhaupt erst aufgefallen. Und im Fall von der Ludwigstraße 15 wurde noch 1,5 Jahre lang fast behauptet, nee, da wurde nicht videoüberwacht. Und dann, nachdem man es 5-mal dementiert hat, wurde dann auf einmal gesagt im Tagblatt, naja, auch die Lu 15 wurde videoüberwacht.
Was für uns nicht besonders überraschend war. Ja, also als wir gehört hatten, die Schellingstraße 6 in Verbindung mit diesen brennenden Autos, wir sind auch ein Wohnprojekt des Mietshäuser-Syndikat, wir wohnen im selben Viertel. Es hat uns eigentlich eher eine schon gehegte Vermutung bestätigt.
Und aber euch selber haben sie es nicht gesagt. Es war dann auch die Hartnäckigkeit ein bisschen der Zeitung zu verdanken.
Auf jeden Fall. Also wir haben es über die Zeitung erfahren. Uns selber, wir wurden nicht informiert. Es wurde bei der Schellingstraße eben auch insofern begründet, man weiß ja nicht, wer von den BewohnerInnen betroffen war. Man muss ja nur Betroffene informieren. Aber beide Häuser bieten die Möglichkeit, wenn man die einzelnen Personen nicht anschreiben möchte, weil man ja nicht weiß, wen man genau gefilmt hat von den 30 bzw. 120 Leuten, die dort wohnen, hat man in beiden Häusern die Möglichkeit, das über die GmbH oder den Verein zu machen. Also es wäre eine sehr entspannte Möglichkeit gewesen, die beiden Wohnprojekte über diese Maßnahme zu informieren und nicht einfach das Ganze zu vertuschen und die Veröffentlichung, etwas, was wir schon lange verdächtigt haben, dass sie es getan haben, so lange hinauszuziehen.
Bei euch gab es dann keinen Nachbarn, der euch informiert hat. Wisst ihr, wo sie stand?
Wir wissen bis heute nicht, wo die Kamera genau stand und wir vermuten auch, wir wissen nicht, ob wir das jemals rauskriegen werden.
Jetzt wirft ihr auch Fragen auf, bei welchen Projekten noch kein mutiger Nachbar vor Ort war. Ne? Also es ist überhaupt nicht klar, dass es nur bei Lou und Schelling die Kamera gab, sondern womöglich auch bei anderen Wohnprojekten in Tübingen.
Das Risiko Wohnprojekt jetzt. Also für euer Sicherheitsgefühl hat sich dadurch auch wahrscheinlich ganz schön verändert, oder?
Auf jeden Fall, weil ich einfach definitiv weiß, dass ich in dieser Zeit mehrmals nachts gefilmt wurde. Wenn man eben mal abends auch kurz vor die Straße auf die Straße geht. Und ich finde es sehr unangenehm zu wissen, dass da irgendjemand seine Kamera gerade auf mich richtet und sich danach angucken kann und überwachen kann, wann ich nachts nach Hause komme. Das geht niemandem etwas an.
Was haben die sich eigentlich davon versprochen? Wenn man nachts ein Wohnprojekt filmt, was kann man da sehen, wie die Leute mit brennenden Fackeln losziehen und Autos anzünden? Oder?
Ich glaube, das haben sie sich erhofft zu sehen. Irgendwelche verdeckten Leute, die mit Kapuzen drauf aus den Häusern rausgeschlichen gekommen. Was sie sich erhofft haben, war, dass falls es noch Folgetaten gäbe, dass man eben dann aus den Zeiten, wie jemand aus einem Haus rausgekommen ist, rekonstruieren könnte, dass diese Person das gemacht hätte. Allerdings, es ist Sommer, viele Leute sind abends unterwegs, um sich an die Steinlach zu setzen und vielleicht noch ein Feierabendbier irgendwo zu trinken. Und man geht auch sonst mal abends aus dem Haus. Und das hat überhaupt keine Aussagekraft, wenn sich jemand um 1 Uhr nachts aus dem Haus bewegt und wohin diese Person geht. Deswegen ist das Ganze eigentlich ziemlicher Humbug.
Was ist eigentlich daraus geworden? Also der Landesdatenschutzbeauftragte hat herbe Kritik geäußert, glaube ich, aber es ist ja auch ein bisschen ein Papiertiger, oder? Der Datenschutzbeauftragter. Er hat keine wirklichen Rechte jetzt oder so, ne, da was zu machen.
Ja, der hat eine Rüge ausgesprochen an die Staatsanwaltschaft, weil die das so hätte gar nicht genehmigen dürfen, weil diese Rechtsgrundlage eben ziemlich dünn ist, da zu sagen, naja, irgendwie da wohnen ja auch linke Leute und das mit den Autos, das waren bestimmt auch linke Leute und dann überwachen wir die doch einfach mal, falls da nochmal irgendwann irgendwas passiert. Also das ist ja, also wie gesagt, da hält der Staat sich eben auch nicht an seine eigenen Regeln. Er hat da diese Rüge ausgesprochen, aber das ist, wie du schon sagst, ein Papiertiger. Also klar, da waren keine ernsthaften Konsequenzen zu befürchten. Und wir gehen auch davon aus, dass das mehr oder weniger System hat, dass man sich da auch immer am Rand des gesetzlich Möglichen aufhält und das auch gerne überschreitet, weil man auch keine Konsequenzen zu befürchten hat. Also die Polizei und die Staatsanwaltschaft kommen da natürlich dran vorbei, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen gibt. Also weder, dass sich institutionell was ändert, noch dass sich gesetzlich was ändert. Also gesetzlich ist es ja seitdem eher noch verschärft worden. Ja, nicht eher, es wurde deutlich verschärft, das Gesetz hier. Können wir nachher gerne auch noch drüber sprechen. Und insofern war das klar, dass wenn, dann wir da selber das in die Hand nehmen müssen, dass sich da was ändert und dass sich da Konsequenzen draus ergeben.
Wie ist der Stand der Dinge aktuell? War Klage geplant? Habt ihr Klage eingelegt?
Klage eingelegt ist, soweit wir wissen, noch nicht. Bevor wir das auch machen, müssen wir erstmal auch mehr Informationen haben. Und das kann man über den Landesdatenschutzbeauftragten eben beantragen. Und das werden auch die Wohnprojekte sicherlich noch machen.
Genau, die Schellingstraße hat als erste, weil sie natürlich auch als erste davon wusste, eine Anfrage gestellt beim Landesdatenschutzbeauftragten. Das hat dann leider fast ein Jahr gedauert, bis da dann auch tatsächlich Informationen kamen, weil Staatsanwaltschaft und Polizei ziemlich gemauert haben und alle Fristen nochmal ausgereizt haben, die sie hatten. Und dann letztendlich auch trotzdem die Informationslage noch recht dünn war. Deswegen ist da jetzt geplant, nochmal eine zweite Anfrage zu stellen, wo man nochmal nachgreift. Außerdem sind wir gerade schon ziemlich weit in dem Prozess, dass alle anderen Tübinger Wohnprojekte so eine Anfrage stellen, um eben dann rauszufinden, inwiefern die auch betroffen sind und ob es vielleicht tatsächlich noch weitere Projekte gibt, die da überwacht wurden, außer den beiden, von denen man es jetzt weiß. Also zum Beispiel das Äpplehaus würde da natürlich auch in Frage kommen. Mit denen sind wir auch im Kontakt. Und dann war eine weitere Konsequenz für uns, wir haben irgendwie gesehen, nur aufgrund von diesem mutigen Nachbarn war es überhaupt möglich, dass das aufgedeckt wurde, sonst hätten wir davon nie im Leben erfahren. Natürlich, man vermutet irgendwie, wenn man politisch aktiv ist, dass man möglicherweise überwacht werden könnte. Aber konkret erfahren haben wir das eben nur durch diesen Nachbarn. Und das war eigentlich ein Glücksfall, deswegen war für uns auch wichtig, die gute Nachbarschaft zu stärken letztendlich. Und wir haben dann vor allem der Moritz aus der Schelling das Projekt Meldestelle ins Leben gerufen. Das ist eine Internetseite, die man findet unter meldestelle.mtmedia.org. Und dort können sich Nachbarn melden, die eben von der Polizei gefragt werden und vielleicht dann nicht wissen, was sie tun sollen oder die vielleicht auch irgendwie eine gewisse Distanz zu den Wohnprojekten haben, aber natürlich trotzdem nicht ihre Nachbarn bespitzeln möchten, dass die eine Möglichkeit haben, sich dann einfach an uns zu wenden und wir versuchen weiterhin dieses Projekt auch noch bekannter zu machen. Das ist für uns auch eine wichtige Konsequenz, was daraus entstanden ist.
Genau, das ist eben auch eine Konsequenz daraus, Menschen nicht nur um den Wohnprojekten, sondern eigentlich in der ganzen Stadt auch ein bisschen so den Mut zu geben, wenn ihr angefragt werdet, ihr müsst da nicht zustimmen. Niemand darf das unbedingt machen. Ihr könnt einfach Nein sagen und die Tür wieder zumachen. Und da eben so ein bisschen die Angst zu nehmen bei den Leuten auch einfach, wenn da zwei PolizistInnen vor einem stehen, einfach zu sagen, nein, ich möchte das nicht, ich bespitzel meinen Nachbarn nicht und nicht mit meiner Hilfe. Und dafür ist eben auch diese meldestelle.mtmedia.org sehr gut, wenn man eben dann trotzdem auch nicht den Mut hat, sich da so öffentlich hinzustellen und zu sagen, die waren bei mir, sondern da kann man sich dann eben auch anonym melden und trotzdem wird der Fall bekannt.
Gab es da eigentlich von Seiten der Staatsanwaltschaft und der Polizei eine Entschuldigung?
Nein.
Irgendwelche Worte des Bedauerns, eine Einsicht oder so auch in dieses illegale Handeln?
Die einzige, ich würde es mal in Anführungszeichen stellen, Einsicht war der Staatsanwalt Pohl, eben der ermittelnde und leitende Staatsanwalt, gesagt hat, als eben bekannt wurde, dass das auf keiner Rechtsgrundlage fundiert, was er gemacht hat und dass er sozusagen den falschen Paragraphen benutzt hat und auch der Landesdatenschutzbeauftragte gesagt hat, so geht das nicht, da hätte ein richterlicher Beschluss her müssen. Oder habe ich wohl noch etwas dazugelernt? Das war seine einzige Reaktion. Und ist ja auch schön, wenn leitende Staatsanwälte noch dazulernen können, aber wenn sie damit ungefähr 150 Leute davor einen Monat lang Video überwacht haben, dann ist das in meinen Augen weder eine ausreichende Entschuldigung noch ein Statement, was mich hoffen lässt, dass er das nächste Mal irgendeine andere Konsequenz daraus zieht, sondern er macht es eben dann wieder, wie er will, und er kann ja danach wieder sagen, oh, da habe ich ja wohl noch was dazugelernt.
Ja, das ist ja aufgrund von diesem Zulernen dieses Staatsanwalts, der das dann praktisch rechtlich vorübergehend abgesichert hat, was aber natürlich nicht haltbar war. Da werden ja nicht nur die 150, also die 120 BewohnerInnen der Lu und der Schelling, also 30 aus der Lu, 120 aus der Schelling, es sind nicht nur diese 150, die da überwacht wurden. Also wenn man sich es in der Schellingstraße anschaut, das ist ja ein Riesenprojekt, wo noch viel mehr Leute dranhängen, die da überhaupt nicht wohnen. Also es gibt den Umsonstladen, den haben wir in der Lu auch. Da gehen so viele Leute ein und aus. Wir haben beide einen Foodsharing-Verteiler, da gehen so viele Leute ein und aus, die da alle natürlich mit erfasst werden und mit überwacht werden. Die kommen auch manchmal erst nach 10 abends, ja. Und dazu kommt dann noch die Leute, die einfach befreundet sind mit den BewohnerInnen. Ja, das sind nochmal so viele Leute. Dann gibt es die Leute, die in unsere Hausbars kommen abends. Ja, gerade die werden auch alle mit überwacht. Das sind so viele Leute, das sind noch deutlich mehr als 150 Leute, die da von dieser Überwachung betroffen wurden. Also eigentlich kann man schon fast sagen, das ist fast jeder in der Südstadt, der irgendwie sich traut, nachts um 10 noch einen Fuß vor die Tür zu setzen, kann sich fast sicher sein, damit drauf gewesen zu sein. Also wenn zum Beispiel die Eingangstür der Lu gefilmt wurde, wovon wir schon ausgehen, dann wurde auch die Bushaltestelle mit überwacht, die da vor der Haustür ist. Das geht gar nicht anders. Und dementsprechend ja auch die Leute, die da auf den Bus warten, die sind auch mit betroffen. Also das sind deutlich, deutlich mehr als diese 150 BewohnerInnen der beiden Projekte, die da betroffen sind, jetzt schon.
Du hast das Polizeigesetz angesprochen. In Bayern gab es große Proteste, Baden-Württemberg war davor schon dran, aber die haben ein paar Sachen weniger, aber eigentlich ist es trotzdem auch eine starke Verschärfung, gerade was Videoüberwachung angeht, oder? Genau. Was hat sich da genau geändert?
Also das wurde ja in Baden-Württemberg schon relativ geräuschlos im November letzten Jahres beschlossen und da gab es gar keine Proteste leider dagegen, weil es aber auch ziemlich schnell und ohne wirkliche Oppositionsarbeit im Landtag durchgebracht wurde. Und da stehen mehrere Sachen drin, die wir super kritisch sehen. Unter anderem gerade zum Thema Videoüberwachung wird eben für den öffentlichen Raum vorgeschlagen, und ist jetzt mittlerweile auch legal, dass man da sogenannte intelligente Videoüberwachungssoftware einsetzen kann. Das muss man sich dann so vorstellen, dass die Videoüberwachungsbänder praktisch live, also in demselben Moment, in dem sie aufgenommen werden, in Echtzeit, dann von der Software automatisch ausgewertet wird, die dann angeblich kriminelles Verhalten erkennt oder Verhalten, das auf die Begehung von Straftaten hindeutet. Und es ist super intransparent, auf welcher Grundlage diese Software da überhaupt dann anschlägt. Das wird dann eben der Herstellerfirma überlassen. Und die Herstellerfirma ist es, also die jetzt damit beauftragt ist, diese Software zu entwickeln. Da liefen jetzt schon Modellversuche in Mannheim. Und da ist davon auszugehen, dass die bald serienreif ist und dann in Bayern auch eingesetzt wird. Da ist Baden-Württemberg trauriger Vorreiter. Und diese Firma ist das Fraunhofer IOSB. Und die forschen sehr viel auch an Militärtechnologie. Da geht es vor allem um Zielerkennung und den Gebrauch davon für Drohnen zum Beispiel. Ja, also dass Drohnen sich zum Beispiel teilautonom dann bewegen können und Ziele automatisch erfassen können. Dafür braucht man diese Grundlagenforschung, die man dann eben auch für die intelligente Videoüberwachung benutzen kann. Und das Fraunhofer IOSB forscht an zivilen und militärischen Technologien, die man dann für beides einsetzen kann. Es wird ganz gezielt auch versucht, militärische Technologien für zivile Zwecke einzusetzen. Also, dass wir jetzt eben konfrontiert sind in unserem Alltag mit einer Kamera, die mit Militärtechnologie uns überwacht. Und umgekehrt, dass man Synergieeffekte aus dem zivilen Forschung, aus der zivilen Forschung dann eben zum Beispiel für Drohnen verwendet, um da dann irgendwo anders Menschen umzubringen. Und da arbeitet das Land Baden-Württemberg da sehr eng mit denen zusammen. Und das ist natürlich auch super kritisch zu sehen, sind wir dagegen.
Was ist denn so ein kriminelles Verhalten oder Verhalten, das auf Straftaten hindeutet?
Das wissen wir eben nicht. Ne? Also es wäre natürlich schon mal naheliegend an Bahnhöfen, dass es sowas ist wie einen Koffer abstellen und weggehen. Das ist noch nachvollziehbar. Das kann so eine Software auf jeden Fall auch schon erkennen. Aber es ist natürlich vollkommen intransparent, wie die Software das ansonsten macht. Und da gibt es auch keine Informationen drüber. Da wäre es natürlich mal wünschenswert, wenn irgendeine Partei da eine kleine Anfrage stellen würde, um das rauszubekommen. Aber da scheint die Motivation nicht sehr hoch zu sein bei den Oppositionsparteien hier. Aber es ist natürlich auch möglich, dass zum Beispiel diese Software die Hautfarbe oder das Geschlecht, weil das hängt ja auch mit einer Wahrscheinlichkeit von Kriminalität zusammen, dass das mit einbezogen wird, was dann diskriminierende Folgen hätte. Oder dass die Software zum Beispiel bei Menschen mit einer Gehbehinderung anschlägt, weil sie halt unnormales Verhalten erkennt und dann anschlägt. Und dann werden diese Personen deutlich häufiger dann von der Polizeistreife, die alarmiert wird, kontrolliert. Es kann natürlich auch sein, dass Rennen oder langes Rumstehen auffällig ist, aber man weiß es nicht. Und das führt dann letztendlich dazu, dass sich die Leute zunehmend angepasster verhalten, wenn sie diese Erfahrung ein paar Mal gemacht haben, dass sie da überwacht werden, dass sie gefilmt werden, dass aufgrund von irgendwelchen Verhaltensmustern dann gleich Polizei kommt und sie mal präventiv kontrolliert. Das führt dazu, dass die Leute sich immer angepasster verhalten und dass diese Software dann eben auch tatsächlich immer besser funktioniert, weil wer sich dann nicht angepasst verhält, der ist prinzipiell schon verdächtig dann.
Das finde ich auch ganz eindrücklich, wie durch diese Synergieeffekte, wie du es gerade benannt hast, eben so bestehende Technologien plötzlich viel mächtiger werden. Also bis vor einigen Jahren noch war es so, dass Videoüberwachung grundsätzlich nochmal von den Menschen beobachtet werden muss. Also man hat sicher auch für die Videoüberwachung argumentiert damit, dass ja niemand Zeit hatte, sich alle Bänder anzuschauen. Und also spätestens jetzt oder vielleicht in einigen Jahren gibt es eben Maschinen, die das automatisiert machen. Also die das finde ich immer wichtig mitzudenken, dass wenn wir heute über Überwachungsinfrastruktur diskutieren, also zum Beispiel wenn Boris Palmer Videoüberwachung in Tübingen ausbauen will, dann müssen wir auch mitdenken, dass die in 10 Jahren wahrscheinlich auch noch stehen wird. Also der Rückbau wird viel schwieriger als der Aufbau. Oder es ist wichtig, jetzt schon beim Aufbau zu intervenieren. Und in 10 Jahren wird eben die Technologie, die die Bilder verarbeitet, die von den Kameras kommen, eine ganz andere sein. Also das finde ich immer wichtig in der Debatte mit, also irgendwie in die Zukunft zu denken und zu sehen, was wird in 10 Jahren damit möglich sein, was heute beschlossen wird.
Warum gab es in Bayern eigentlich so große Proteste und hier nicht? Was ist da, die bayerische Opposition ist doch auch nicht so stark, oder? Oder haben die auch bundesweiten Support bekommen? Weil da waren ja 30.000 Leute auf der Straße. Ne?
Ja, ich glaube, also zum einen ist das bayerische Polizeigesetz einfach noch härter als das ohnehin schon wirklich harte baden-württembergische Polizeigesetz. Zum anderen hat man da nicht die Grünen in der Regierung, sondern eben in der Opposition. Und in Baden-Württemberg ist es im Landtag eben effektiv so, dass die Opposition momentan besteht aus der SPD, die dem Gesetz selbst zugestimmt hat. Der FDP, die dem zwar nicht zugestimmt hat, aber sowohl von der Zahl der Abgeordneten her als auch von ihrer wirklichen effektiven Position dann letztendlich zu diesen Überwachungsmaßnahmen zwar eigentlich dagegen sind, aber da jetzt auch nicht die Partei sind, die da groß mobil macht. Von der AfD brauchen wir gar nicht erst anfangen in dem Zusammenhang. Und die Grünen, die es eben selbst miterarbeitet haben. Und dadurch war das schon so, dass es im Landtag selbst keine Opposition gab gegen dieses Gesetz effektiv. Und dadurch die Öffentlichkeit auch nur sehr, sehr langsam davon erfahren hat, eben weil es dann auch sehr schnell vorangetrieben wurde. Und dadurch das auch auf der Straße gar nicht sich so entfalten könnte. Aber das wäre natürlich dann unsere Aufgabe irgendwie auch als Linke, als Freiheitsliebende in Baden-Württemberg gewesen, da mitzudenken und da rechtzeitig zu intervenieren und eine öffentliche Debatte anzustoßen. Aber das ist verhallt, auch weil es alles viel zu schnell ging. Und in Bayern sind ja noch Punkte drin, die das noch deutlich weiter übersteigen. Also da ist zum Beispiel in der intelligenten Videoüberwachung war gleichzeitig noch geplant, eine Gesichtserkennungssoftware mit reinzubringen, was das Ganze ja dann noch perverser Richtung Überwachungsstaat treibt.
Ich denke auch, dass in Bayern mehr Proteste gab, weil dort eben auch noch mehrere andere Gesetze gleichzeitig gekommen sind, die eben auch den Fokus darauf gelenkt haben. Das war schon davor eben dieses Gesetz, dass Menschen lange auch in Gewahrsam gehalten werden dürfen, eigentlich nahezu mit richterlicher Bestätigung unendlich. Und eben auch dieses psychisch Krankenhilfegesetz, da steht keine Hilfe drin. Das ist auch eher ein, wie kann man diese Menschen am besten überwachen und Gewahrsam nehmen. Dass die zwei Gesetze eben auch noch gleichzeitig kamen und das ist, glaube ich, deswegen, weil eben mehr Gesetze auf einmal kamen und nicht nur ein ganz leise durch den Landtag gewunkenes neues Polizeiaufgabengesetz, dass die Aufmerksamkeit dort eben stärker drauf gelenkt wurde und eben auch mehr die Menschen angesprochen hat, weil sie eben zum Beispiel Kontakt mit Menschen mit psychischer Erkrankung haben und hier nur keine Hilfe sehen, sondern eine starke Überwachung dieser Menschen.
Abschließend vielleicht nochmal ganz kurz das Sicherheitsgefühl und die Sicherheitslage gegenüberzustellen. Das wird ja suggeriert, dass die Kriminalität eben ansteige und man deswegen dann und die Überwachung helfen würde oder irgendwas. Man braucht Maßnahmen. Wie sieht es denn wirklich aus?
Ja, das ist ja irgendwie das Verrückte daran, an dieser ganzen Verschärfung der Polizeigesetze und der Forderung nach mehr Videoüberwachung oder nach mehr Polizei insgesamt, dass wir leben in einer der sichersten Zeiten, an einem der sichersten Orte, also wahrscheinlich selten, weil die Wahrscheinlichkeit für Menschen eines gewaltsamen Todes zu sterben zum Beispiel so gering wie hier in Deutschland und trotzdem gibt es eben diesen Ausbau und da finde ich es ganz wichtig, eben zu schauen, mit welchen Mechanismen wird sowas überhaupt legitimiert, weil natürlich auch hier in Deutschland müssen solche Maßnahmen irgendwie immer legitimiert werden, muss irgendwie immer im Diskurs, also es wird auch ein Diskurs darüber geführt, ja, und irgendwie gewinnt aber die Seite, die Polizeigesetze in Baden-Württemberg und Bayern verschärft. Und ich denke, ein wichtiger Mechanismus ist dabei, dass mit einem Sicherheitsgefühl argumentiert wird. Also die Zahlen über die Sicherheitslage geben es einfach nicht her. Also es gibt den sicher auch mit Bedacht zu lesenden Polizeibericht, also einmal der Polizei der Länder, und es gibt auch einen bundesweiten, soweit ich weiß, und der schafft keine Legitimation dafür. Ja. Also darüber hinaus, anhand der Sicherheitslage ist es schwer, irgendwie dafür zu argumentieren, aber wenn man sich das Gefühl der Menschen anschaut, dann könnte man eben diesen logischen Trugschluss begehen und sagen, die Menschen fühlen sich unsicherer, deswegen müssen wir den Sicherheitsapparat ausbauen. Ja, und das ja, finde ich wirklich ein teuflischer Mechanismus dabei, weil es ein Trugschluss ist. Also das eine muss nicht notwendigerweise mit dem anderen zusammenhängen, auch wenn es suggeriert wird. Also Menschen fühlen sich nicht unbedingt sicherer, weil sie in sichereren Zeiten leben oder unsicherer, weil sie in unsicheren Zeiten leben, sondern das kann durch ganz viele andere Faktoren bestimmt sein, wie so ein Sicherheitsgefühl aussieht. Und ich denke, da spielt es auch eine Rolle, dass so eine Überwachungskamera irgendwo rumhängt. Also es wird sicher auch dazu beitragen, dass das Sicherheitsgefühl sich insgesamt verschlechtert.
Und ein wichtiger Punkt, den wir auch noch in unserem Text hatten, war eben, dass wir nicht glauben, dass Staatsanwaltschaft und Polizei wirklich daran gelegen ist, das Sicherheitsgefühl zu verbessern. Weil in dem Moment, wo alle Menschen ein tolles Sicherheitsgefühl haben, bräuchten wir überhaupt keine Überwachung mehr. Damit würden die Institutionen sich selbst delegitimieren. Und daran ist an Institutionen selten gelegen. Und da sind wir eben unserem Punkt zu intervenieren, weil die Institutionen werden sich selbst nicht zurücknehmen oder selbst wieder abbauen. Das ist unser Punkt.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Janka, Alex und Justin, toi 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 für eure weitere Arbeit.
Dankeschön.
Gerne, Dankeschön. Ciao.